loslegen mit dem heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Jan-Erik Kaisers von Quakenbrück. Und Danny Traube ist wieder mit auch am Start. Hallo Danny.
Hallo Johannes.
Hallo Jan-Erik.
Hallo zusammen. Schön, dass ich hier sein darf.
Alle wieder aus dem Homeoffice oder von unterwegs. Und ich freue mich, dass wir heute mal wieder einen Vereinsvertreter hier im Podcast haben. Denn ja, Jan-Erik hat einiges zu erzählen. Wir haben vergangene Wochen und Tage immer mal wieder länger telefoniert. Da gibt es einige Projektideen, wo wir uns heute mal ein bisschen dazu austauschen wollen und euch diese Projektideen auch vorstellen wollen. Aber zu Beginn würde ich mal vorschlagen, Jan-Erik, dass du dich einfach mal vorstellst, denn ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die dich nicht kennen, aber vielleicht verirrt sich der ein oder andere an unsere Podcast und fragt sich jetzt, wer ist denn dieser Jan-Erik Kaisers?
Ja, ich hoffe, dass das auch eine gute Reichweite kriegt und das ist ja auch, hoffe ich, auch ziemlich interessant für andere Sportarten oder andere Vereine oder Projekte, Programme. Und zwar, mein Name ist Jan-Erik Kaisers. Ich bin jetzt im dritten Jahr beim TSV Quakenbrück angestellt als hauptamtlicher Jugendtrainer, ursprünglich speziell für den Bereich Mini-Basketball und Schule. Habe damals angefangen beim Deutschen Basketballbund mit dem Freiwilligendienst. So war sozusagen die erste große Berührung mit dem organisierten Sport bei mir. Über Tim Brentjes bei so einem Mini-Festival, wie man das so macht, abends, wenn die Kinder schlafen, wo man sich dann nochmal unterhält, so dann über diese Freiwilligenstelle dann da reingerutscht. Durfte dann so ein Zielprogramm damals von 2013 begleiten bis 2015, das 3x3-Betreuerprojekt, wo wir dann gezielt mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, die versucht haben, für so ein Ehrenamt im Sport zu begeistern. Genau, dann bin ich ein Jahr, wie sagt man so schön, abgehauen nach Griechenland. In so einer Hotelanlage war ich dann als Kindersportbetreuer unterwegs. Das war natürlich ein super Ausgleich und da hat man auch nochmal viel, viel gelernt. Muss ich gestehen, auch so ein bisschen so locker zu werden, das muss man auch machen. Auch gut kennenlernen kann ich also jedem empfehlen, der nicht weiß, was er nach seinem Abi machen soll, ab in so einen Clubbetrieb. Das ist Erfahrungen fürs Leben und dann so einen Freiwilligendienst vorher oder nachher, das hilft einem schon. Und dann an die Uni Dortmund gegangen, dort dann Erziehungswissenschaften für ein paar Semester studiert und hatte dann irgendwann das Angebot von Quakenbrück auf meinem Schreibtisch liegen, weil ich zwischenzeitlich mich dann bei Phoenix Hagen im Bereich Schulbasketball engagiert oder dann sogar als Nebenjob neben meinem Studium hatte. Und so bin ich dann in Quakenbrück gelandet und auch immer viel dem Mini-Basketball sozusagen verbunden gewesen. War auch schon mein FSJ-Projekt, dann so eine erste Handreichung für Trainerinnen und Trainer. Wie kann ich denn mit Kindern umgehen und so arbeiten? Ja, dass es kindgerechter letztendlich oder sinnvoller ist. Denn wenn ich an meine ersten Tage zurückdenke, die ich auch mal mich freiwillig engagiert habe, da müsste ich mich jetzt umgehend selber feuern, so von meinem jetzigen Perspektivstand. Und das möchte ich dann Leuten einfacher machen, weil letztendlich sind es nicht die Trainer, die drunter leiden, sondern nachher die Kinder, die dann weggehen und wegbleiben bei uns.
Ja, wobei man, ist glaube ich wichtig, dass da auch eine gewisse Fehlerkultur auch da ist und möglich ist. Ich glaube, dass wir da für uns drei, wenn ich da für uns drei spreche, dass wir da uns alle die Hand geben könnten, dass ohne Fehler zu machen man auch nicht wirklich vorankommt. Aber ich glaube, was du meinst, ist, dass man eben geführt, das Ganze geführt auch machen kann und nicht so learning by doing und ja, auf gut Glück und vielleicht kriegt das hin und vielleicht auch nicht, sondern dass man halt eben noch jemanden hat, der einen dahin so ein bisschen begleitet und unterstützt in so einem Kontext. Denn auch die, würde ich jetzt mal sagen, nicht nur die Dropout-Quoten bei den Kindern und Jugendlichen, die sind ja doch recht hoch, aber auch im Ehrenamt ist das ja doch auch sehr stark präsent einfach, ne? Dass es immer weniger auch junge Menschen gibt, die irgendwie Bock haben, sich als Trainer, als Trainerin, Schiedsrichter, sehr vielfältige Bereiche, sich zu engagieren. Und ich glaube, dass da ein großer Punkt eben das ist, was du angesprochen hast, nämlich im Grunde, dass man fast ein bisschen alleingelassen wird, häufig. Genau,
würde ich so unterschreiben. So,
ja. Ja, aber das ist ja das, was wir bei uns im NBV ja auch vor längerer Zeit schon erkannt haben, wo wir sagen, wenn wir Multiplikatoren ausbilden, müssen wir die auch längerfristig an die Hand nehmen und in irgendeiner Form begleiten. Und ich glaube, die Erfahrung hat eigentlich jeder Trainer für sich doch schon so ein bisschen gemacht. Also, ich denke jetzt ja gerade an Matthias Weber, der damals, glaube ich, von Karl-Heinz Röben auch rangezogen wurde oder mitgezogen wurde. Matthias hat wiederum Robert Birkenhagen rangezogen. Also bei den Landestrainern kann man das auch so durchziehen. Oder ich weiß auch, dass Karl-Heinz Röben damals viele eingebunden hat. Und das war aber vielleicht, das hat auch eine Systematik, aber sehr leistungssportorientiert vielleicht. Und wir brauchen das, glaube ich, hier auf einer Breitensportebene, ein Angebot für die breite Masse, oder?
Beides, also so strikt trennen, finde ich, kann ich das nicht, weil wenn ich darum gehe, wenn ich im Kinderbereich auch arbeite, natürlich geht es darum, erstmal Spaß zu vermitteln, natürlich geht es darum, ein gutes Grundgerüst zu schaffen. Und dieses Grundgerüst muss eigentlich so ausgelegt sein, dass diesen Kindern, die vielleicht später diesen Weg des Leistungssportlers einschlagen müssen, so gut ausgebildet sind oder vorbereitet sind, dass sie das auch schaffen können. Und nicht, wir machen jetzt ganz viel Friede, Freude, Eierkuchen, viel Spaß, alles toll. Und dann haben sie die Grundlagen, also diese Werkzeuge nie dann dort in diesem Alter kennengelernt. Und das geht auch kindgerecht. Und da finde ich diese lange Begleitung extrem wichtig. Weil, wie Johannes sagte, es gibt Fehlerkulturen, also gute Fehler gibt es. Und es gibt eigentlich unverzeihliche Fehler, die eigentlich nie passieren dürfen. Und auch so ein Trainer, junger Trainer, der reingeht, wird solche bösen Fehler begehen. Das ist ganz normal, aber davon sollten wir die möglichst versuchen, durch diese Begleitung zu sensibilisieren, dass diese nicht passieren. Und das kommt dann nur mit der Erfahrung und mit der Zeit letztendlich. Und dafür sind diese Mentorenprogramme halt sehr wichtig und diese langfristige Begleitung.
Ja, kannst du mal diese Unterscheidung dieser Fehler, die du gerade genannt hast, irgendwie konkretisieren an Beispielen? Also was ist denn ein böser Fehler und was ist letztendlich ein guter Fehler?
Ein böser Fehler ist alles das, wo ich als Trainer auf eine persönliche Ebene rutsche mit dem Kind. Wie, nie strengst du dich an, du bist böse, du bist schlecht, warum machst du nicht das, was ich sage? Kinder anschreien zum Beispiel. Mal laut werden ist okay, aber dieses wütende Anschreien, weil man so eine Art Kontrollverlust im Training erlebt, man weiß nicht, warum, funktioniert alles nicht, du hast dich, und dann kommt Frustration beim Trainer ran. Und diese Frustration darf er gegenüber den Kindern nicht auf diese Art und Weise zeigen. Sobald er anfängt, wirklich laut rumzuschreien, laut rumzubrüllen, ist er nicht mehr kontrolliert. Und dann kann es sein, dass was rausrutscht, was das Kind auf eine persönliche Ebene trifft und berührt. Und das ist zum Beispiel ein Fehler, also eigentlich ein unverzeihlicher Fehler. Wenn du dich nachher mit den Kindern hinsetzt und dich dann entschuldigst, ist bei denen auch alles wieder vergessen. Aber diese Situation hätte gar nicht erst aufkommen dürfen. Oder ein anderer böser Fehler würde ich bezeichnen, es passiert immer mal wieder, aber dass man, jedes Kind muss nicht gleich behandelt werden, aber weil Kinder sind alle unterschiedlich, brauchen unterschiedliche Ansätze, aber eine rote Linie dazwischen in dem Umgang mit den Kindern, die muss ungefähr da sein. Das heißt, nicht nur, weil ein Kind besonders gut spielt, darf es sich alles erlauben, vom Verhalten her. Und da sind auch manche geneigt, oder kenne ich ja selber auch, dass man da ein bisschen beide Augen zudrückt, während man dann beim anderen Kind, was dann in dem Moment vielleicht genau das Gleiche gemacht hat, was das talentierte oder größere, bessere Kind macht, du dann eine andere Konsequenz ziehst. Eine strengere Konsequenz. Und das ist so ein böser Fehler. Also Fehler sind alle anderen Sachen. Ich habe eine Spielform ausprobiert und ich stelle fest, die funktioniert nicht so. Ich habe vielleicht mal was Unbedachtes gesagt und dann stelle ich das fest und kann das sind so gute Fehler, die passieren. Die kommt mit der Erfahrung, wie gestalte ich mein Training vom Time-Management her, vom inhaltlich, wie transportiere ich denn am besten kindgerecht Arbeitsaufträge oder Schwerpunkte. Und das sind dann so die guten Fehler, weil da muss ich mich reinfuchsen und ein Gespür für entwickeln, wie gehe ich am besten mit dem Kind um.
Wie bist du denn zu dieser Erkenntnis gekommen? Also das jetzt auch so aufzuklustern und war ja bestimmt auch, wenn du sagst, nicht von Anfang an so. Was ist dazwischen, also was ist da passiert zwischen am Anfang, du hast es einfach gemacht und jetzt du denkst darüber nach?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viel habe ich beim DBB auch lernen dürfen. weil ich da auch unglaublich gute Rahmenbedingungen hatte, insbesondere auch in diesem Projektarbeiten, diese Fehler, gute Fehler zu machen, konnte auch war auch bei vielen, vielen Trainerfortbildungen dabei. Dann, dass man angefangen hat, hier Leute einfach auch auszubilden, mit herangezogen hat, unsere neuen Freiwilligendienstleistenden. Und ich glaube, so wird man dann immer besser, wenn man versucht, immer mehr zu überlegen, wie kann ich die Rahmenbedingungen so setzen für unsere jungen Trainer, dass sie mehr gute Fehler machen und einfach wir langfristig diese Qualität steigern, die wir dann da haben. Und das heißt nicht, ich nehme den Aufgaben weg oder ich versuche es, den einfacher zu machen, sondern ich versuche einfach nur die Standards höher zu setzen, dass sie von da aus ihre Fehler machen können und versuche, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass diese bösen Fehler gar nicht passieren können. Frustration, das heißt, weil nicht etwas nicht funktioniert. Das kann ja daran liegen, dass vielleicht die Kindergruppe einen schlechten Tag hat oder dass der Trainer selber einen schlechten Tag hat. Das kann ja alles passieren. Und die wissen bei uns zum Beispiel jetzt hier, ich bin immer in der Halle mit drin, irgendwo. Also bin ich vielleicht nicht in der gleichen Halle, sondern in der Nachbarhalle oder so. Das heißt, wenn da was ist, wo sie mit nicht klarkommen, wissen sie, die haben dann Ansprechpartner vor Ort, die können mich holen. Wenn wir Coach-to-Coach-Maßnahmen selber machen, wer mit mir Coach-to-Coach macht, der weiß, wenn ich Teilnehmer bin, ich gehe den Trainern tierisch auf den Keks, mache dann alles, was hoffentlich nie passieren wird, um einfach nur schon mal so ein bisschen Vorbereitung zu haben und regiere dann auch über oder was auch immer. Also ich bin das Kind, was keiner im Training haben will bei diesen Veranstaltungen. Prepare for the worst halt, ne? So kam es dann dazu, dass man sich ein bisschen drüber nachgedacht hat, wie kann man das machen? Und der Rest ergibt sich irgendwann, wenn man anfängt, Skripte zu verfassen oder auch einfach nur an anderen Beispielen guckt. Also ich nehme mir mal so, es klingt jetzt böse, aber wenn ich mir Fußballtraining zum Beispiel oder Fußballspiele mal ansehe, wenn ich Zeit habe, Kinderfußballspiele, da sieht man auch ganz viele Sachen und kann hervorragend die Reaktion von den Kindern beobachten. Weil es sind dann zwei, drei Mannschaften gleich, also gleichzeitig parallel da. Und dann siehst du einen Trainer, der ganz anders mit der Situation umgeht. Ähnliche Situation, gleiche Sache. Und du siehst sofort die anderen Reaktionen der Kinder. Und dieses Beobachten, finde ich, hilft ganz viel, dann Schlüsse zu ziehen. Was kann man denn machen? Und das musst du, finde ich, auch irgendwie lernen, dann, dass du zwei Schritte zurücknimmst und dann einfach, ich beobachte. Ich darf mich jetzt nicht einmischen, ich beobachte. Und wenn ich mich einmischen möchte, gehe ich über die, wie sagt man so schön, über die Trainer dann ran. Es sei denn, es ist halt, beginnt so ein großer Fehler zu kommen oder so, dann grätscht man direkt dazwischen, aber sonst lasst man über die Trainer schauen.
Das ist ein interessantes Beispiel, wenn du das jetzt so nochmal verbildlichst auch, ne? Kann man sich gut vorstellen, in der einen Halle passiert das und man guckt einmal rechts, links das vom Trennvorhang und sieht in der anderen Halle Ähnliches. Wir hatten ähnliche Diskussionen neulich in unserem MyMentor-Programm. Und zwar ging es darum, ob wir Kinder oder Jugendliche, also es ging, glaube ich, gar nicht mal so viel um Kinder, sondern eher Richtung U14 JBWL, in welchem Ton wir mit diesen Menschen sprechen können. Ja, sind ja auch Menschen, alle, die da rumlaufen, logischerweise. Und wie dürfen wir mit denen umgehen, auch wenn die ständig Fehler machen und auch wenn sie Fehler wiederholen und so weiter. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass dann irgendwann natürlich die Geduld mal ein bisschen am Ende ist. Und wir kennen auch alle, glaube ich, Trainer, die der Meinung sind, wenn ich leistungsorientiert trainieren will, dann muss ich mega lautstark in der Halle auftreten und muss am besten ständig irgendwie so ein bisschen an den 100% sein. Es gibt ja sogar Trainer-Coaches, die der Meinung sind, wenn du so nicht auftrittst als Trainer, dann hast du deine Mannschaft nicht im Griff oder dann bist du nicht mit Herzblut bei der Sache dabei. Also quasi alle Trainer, die nicht an der Seitenlinie ständig wie Rumpelstilzchen auf- und ablaufen, sind keine guten Trainer. Wir hatten diese Diskussion und haben ja da auch mit Thorsten noch jemanden dabei, der sich mit der Sportpsychologie auch nochmal sehr intensiv auskennt. Der sagt, neueste Erkenntnisse oder es ist eigentlich gar nicht so neu, lass das sein. Also das wirkt auf die Jugendlichen und zwar negativer Art. Und das ist kein modernes Coaching mehr, sondern das ist eigentlich eine, wie sagt man so schön, Kultur der Angst, die sich dann da etabliert. Und das macht auch was mit den Kindern und den Jugendlichen. Und ich glaube, auch das muss man jungen Trainern auch irgendwie so ein bisschen beibringen, dass es eben auch andere Wege gibt, als das, was man es vielleicht, wie man es selbst vor 5 oder 6 Jahren noch erlebt hat.
Ja, da fällt mir ja sofort Aito als positives Beispiel auf, ein, der ja sehr ruhig ist. Manchen sogar zu ruhig.
Das stimmt.
Aber Jan-Erik, du hast da eben noch ein paar Dinge gesagt, was du jetzt gerade so machst und was ich da eigentlich so raushöre. Da hast du ja eigentlich begonnen, also du hast eine Situation erkannt oder einen Bedarf erkannt und du hast ja angefangen mit den vielen jungen Trainern, die ja letztes Jahr auch beim Rookie-Trainer mit dabei waren. Das sind ja 7 Teilnehmer waren das, glaube ich. Ja. Echt alles total feine Jungs und Mädels. Aber du hast im Prinzip Bedarf erkannt dafür, dass du an den Rahmenbedingungen gearbeitet hast. Also du hast Rahmenbedingungen geschaffen, die ja etwas ermöglichen, was du wiederum auch beschrieben hast, dass eigentlich die nächste Trainergeneration einen leichteren Einstieg hat in diese Aufgabe und dann mit der Perspektive eher von vornherein eher gute Fehler zu machen als schlechte, wenn überhaupt. Richtig?
Das ist richtig. Also das ist... geht ein bisschen auch so von diesem Menschenbild aus, ja, weil Jugendliche, Kinder, sie wollen lernen. Also mir ist letztendlich, wenn ich Kleinkinder beobachten kann auf dem Spielplatz oder so, das kann jeder mal machen, sie wollen lernen. Sie wollen irgendwoher Anerkennung kriegen, die wollen, das reicht, das sieht man, ganz, ganz tolles Beispiel finde ich immer, wie sehr wir als Ältere auf Kinder einwirken. Das Kind spielt auf dem Spielplatz, fällt hin und Mama sagt, oh, egal, steh auf, Kind macht weiter, weil da nichts gewesen. Mama, aufgerissene Augen, Hilfe, was Kind, was ist passiert? Kind schreit. So. Und das heißt, da war nicht die Ursache selber letztendlich der Sturz, sondern die Rahmenbedingungen prägen das Verhalten und prägen die Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich an Rahmenbedingungen schraube, durch dieses Menschenbild, dass Leute lernen wollen und das selber positiv gut machen wollen und ihren Platz finden wollen, so ein bisschen, dann bleibt mir ja letztendlich nichts anderes übrig, als an den Rahmenbedingungen zu schrauben und die Rahmenbedingungen so herzustellen, dass genau dieses Menschenbild zu tragen könnt und die Leute dann aus sich heraus lernen. Weil intrinsische Motivation und Selbsterkenntnis und so weiter, das ist viel mehr, als wenn ich in Kultur der Angst habe. Dann habe ich eine Vermeidungskultur. Ich möchte nichts ausprobieren, ich möchte nicht weiterdenken, sondern ich mache das. Ich bleib da und das kann nichts Gutes auf Dauer sein, weil die Welt verändert sich, Gesellschaft verändert sich. Und das kann man ja auch von Generation zu Generation beobachten. Wer sagt denn nicht, dass die Generation unter uns die schlimmste ist, die man kennengelernt hat, so nach dem Motto. Ne, kennt man ja aus den Lehrern. Sagen seit 60 Jahren sagen die Lehrer, das ist die schlimmste Schülergeneration, die ich hatte. Und das, glaube ich, ist der einzige Weg, zu langfristig positiv zu arbeiten.
Was, glaube ich, wichtig ist und viele dann immer auch vergessen, also auch Trainerkollegen und so weiter, dass wir ja, wenn wir von inzwischen ja auf jeden Fall U8, ne, da hochwärts trainieren, dass wir so ein Kind, Mädchen, Junge, dass wir die über einen sehr langen Zeitraum begleiten und unter Umständen auch bei einer Trainerin oder bei einem Trainer. Also es ist ja keine Seltenheit, dass jemand dort anfängt und die hochtrainiert bis zur JBBL oder dann sogar noch weiter. Ne? Und da hast du als Trainerin, als Trainer, hast du massiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Und da hat deine eigene Persönlichkeit, also das ist krass. Ich hab ja meine Masterarbeit auch geschrieben, da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema auch Spiegelneuronen und das Anpassen, ja, sich dem Verhalten in der Gruppe anpassen. Und wenn du natürlich als Trainer da gewisse Dinge vorlebst, dann werden die Kinder in gewisser Weise auch nachziehen. Und je nachdem, ob du das halt positiv oder negativ machst, hat das halt massive Auswirkungen auf diese Gruppe. Und das hat, ich würde den Sportverein da nicht unterschätzen, weil... Teilweise ist ja Schule natürlich, da sind sie sehr häufig, wenn jetzt nicht pandemiebedingt irgendwo alle im Homeschooling sind. Und dann kommt ja aber eigentlich manchmal schon der Sportverein. Also manche Kinder sind ja 3-4 Mal in der Woche in der Halle, plus am Wochenende Spiele. Und das ist eine Unmenge an Zeit, was du da mit den Kindern verbringst als Übungsleiter. Und umgekehrt. Und dieses Bewusstsein muss man sich einfach schaffen. Und dann muss man sich 5-mal fragen, ob man jetzt die Kinder die ganze Zeit nur anplärren will oder ob man mit denen halt vernünftigen wirklich menschenfreundlichen Unterricht oder freundliches Lernen machen möchte.
Ja, also ich kann es kurz zusammenfassen, glaube ich, Erziehung erfolgt immer über Beziehung. Das ist das Erste, auch insbesondere im Kinderbereich. Also wenn ich keine gute Beziehung in der Lage bin, zu den Kindern aufzubauen, dann kann ich der genialste Trainer sein, die besten Spiele. Es wird niemals so erfolgreich sein, als wenn ich eine Beziehung habe und vielleicht fachlich nicht so gut bin. Und das, finde ich, muss man sich als Trainer bewusst machen oder auch als Lehrer. Wenn ich eine gute Beziehung zu den Leuten habe, dann funktioniert das viel einfacher. Und da kann ich auch besser Rahmenbedingungen setzen und das vorleben. Von wem ist man denn mehr geneigt, zum Beispiel, insbesondere wenn wir jetzt Richtung Nachwuchsleistungssport denken oder so, über Tipps für gesundes Leben zu übernehmen? Von dem Trainer, der selber das gut vorlebt und relativ sportlich bleibt und ist, oder von dem, der sich etwas gehen lassen hat? Ne? Das muss man sich selber fragen.
Ich glaube, da trete ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen Kollegen auf den Fuß, aber wenn wir im Leistungssport, ist auch keine Seltenheit, dass du die Jungspunde da durch die Halle peitscht und am Seitenrand steht jemand, der halt absolut nicht mehr sportlich aussieht. Das ist leider Realität, nicht nur im Basketball.
Genau, und das ist halt Vorleben, ne? Und natürlich können die auch eine gute Beziehung ausbauen oder ähnliches, aber ich würde behaupten per se, dass sie es immer ein bisschen schwerer haben als die, die das direkt vorleben.
Da ist ja auch ein ganz klarer Wandel erkennbar, ne? Also ich denke gerade so an Peter Neururer und ich denke an Julian Nagelsmann als Beispiel. Das sind Welten zwischen, wie man Trainer damals geworden ist unter Peter Neururer und ich glaube sogar teilweise ja vielleicht noch früher mit Zigarette am Spielfeld dran saß während des Spiels und heute Trainer hat, die körperlich sehr bewusst leben und wirklich genau das, was Johannes gerade sagte, eben den Profis auch vorleben, weil was soll ich dem das glauben? Er macht es ja selbst nicht. Ne?
Genau.
Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du ja jetzt diese Punkte gerade alle angesprochen. Du hast gesagt, du hast in Dortmund studiert. Ich weiß gar nicht, ob du eben auch gesagt hattest, was, beziehungsweise wie die, also woher kommt das bei dir? Kommt das vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen, dass du gesagt hast, du möchtest es anders machen und hast dich dann mehr noch damit intensiver beschäftigt, auch mit einem intensiven Studium, Pädagogik, Lehramt, keine Ahnung, Psychologie? Also wie ist da der Hintergrund, dass du auch so unterwegs bist jetzt?
Genau das. Man hat selber eigene Erfahrungen gehabt, wo man sagt einfach, ich möchte es besser machen. Es muss doch anders gehen. Und sei es, dass ich auf ein Basketballturnier war in Hagen damals, als ich beim DBB war. Das war so dieser Einstiegsmoment, warum ich dann begonnen habe, wirklich mich damit zu beschäftigen. Es war ein 10-Turnier und einer der Trainer, auch schon etwas älter, war nur am Rumschreien und war sehr negativ, so würde ich das jetzt mal betiteln. Und eben habe ich gesagt, hey, das bleibt mal doch locker, das muss doch nicht so sein. Also es gibt doch, also man kann es doch bestimmt auch anders machen, weil die ganze Zeit nur so rumgescheißt auch einfach, also das finde ich nicht als richtig. Und dann kam nur so eine Antwort zurück, hey, ich mache das so, wie mir das passt. Ich mache das schon seit 10 Jahren so oder 20 Jahren so. Und das war so der Einstieg, dass ich mich dann beim DBB dann mal hingesetzt habe, wie, das macht die schon immer so, das geht doch nicht, da muss es doch irgendwo was geben. Wenn es irgendwo was Offizielles gibt, wo ein Logo drauf ist, DBB oder Landesverbandslogo oder so, dann hat man was in der Hand, um den Trainern das zu sagen, sag mal du, aber hier offiziell ist das nicht mehr gut. Ne? Das wird auch nicht gut geheißen. Da kannst du dich dran orientieren, da hast du was zum Nachlesen, wie man es vielleicht besser machen kann. Und wenn das so ein kleiner Jungspund sagt gegenüber so einem Älteren, damals war ich glaube ich knapp 18 oder 19, und dann sagst du das so einem 60-, 70-Jährigen. So. Übrigens, der hört natürlich nicht, aber dann hast du die Legitimation über die, ja, ne, Drucksache.
Übrigens, das beste Argument in jeglicher Diskussion ist immer, wenn man sagt, man hat das schon 30 oder 25 oder 20 Jahre lang gemacht. Und ja, dadurch ist quasi die Diskussion beendet. Hatte ich auch schon mehrfach solche Fachdiskussionen. Und interessant ist, also man kann einmal das lernen und man kann 20 Jahre das einfach nur wiederholen, aber das ist ja dann kein Fortschritt, ne? Das ist ja dann einfach Stagnation. Und wenn ich mich immer wieder beschäftige als junger Mensch damit und immer wieder reflektiere und versuche, neue Dinge auch anzuwenden und auszuprobieren, dann kann ich innerhalb von wenigen Jahren auch einen ähnlichen Erfahrungsschatz oder vielleicht sogar auch einen besseren Erfahrungsschatz bekommen als mancher Kollege, der das eben 30 Jahre seinen Stiefel so durchzieht. Und ich glaube, das muss man auch Jüngeren, weil diese Diskussion hatte ich auch schon, wie gesagt. Und dann steht man immer erst mal da und weiß überhaupt nichts zu erwidern. Man will ja auch nicht unhöflich sein, aber wenn man sich das mal durchdenkt, dann ist das eigentlich keine Garantie, nur weil ich das lange mache, dass es dann auch gut ist, wie ich es mache.
Genau, richtig. Es gibt einen Pädagogen, Janusz Korczak, der sagte, der Vorteil von jungen Menschen oder von jungen Erziehern in dem Sinne ist eure Nichterfahrung. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Statement, weil genau so ist es. Die müssen noch Sachen ausprobieren, die versuchen, die Sachen gut wie möglich zu machen, sind auf Interaktion aus. Deswegen ist immer so, der große Vorteil ist deine Nichterfahrung als junger Trainer, weil du einfach aus diesem Out-of-the-Box denken kannst. Setzt aber voraus, dass du diese Rahmenbedingungen so setzt, dass da so eine safe environment, also so eine sichere Umgebung ist. Und wenn das gegeben ist, dann steht dieser stetigen Selbstverbesserung, stetigen Entwicklung, auch die du da gerade beschrieben hast, einfach nichts entgegen. Ne? Und das, finde ich, ist eher unser Job als Trainer oder Trainerausbilder oder Ansprechpartner in einem Verein für unsere Ehrenamtlichen, dass wir es genauso schaffen, diese Rahmenbedingungen zu entfalten, sodass sie selber sich entwickeln können und in einem Diskurs ihre eigenen Ideen und Impulse mitmachen.
Kannst du nochmal die Rahmenbedingungen nochmal so konkretisieren, weil wie man das, also wie du das speziell in Quakenbrück auch gestaltest im Prinzip mit deinen Trainer auszubilden oder mit deinen jungen Trainern und Trainerinnen?
Ich kann es versuchen, weil die Rahmenbedingungen hängen halt natürlich auch immer davon ab, was möchte ich eigentlich erreichen, was ist dieses Ziel davon hängen diese Bedingungen ab. Aber grundsätzlich würde ich zwei Sachen anführen, die extrem wichtig sind. Das ist zum einen eine unglaubliche persönliche Wertschätzung entgegenzubringen, für das, dass die sich dafür engagieren. Und mit dieser Wertschätzung ist auch entsprechende Unterstützung verbunden. Das heißt nicht so, toll, dass du es machst, auf Wiedersehen, ich bin weg, sondern wenn du was hast, sprich mich ruhig an. Ich bin sozusagen dein Ansprechpartner, ich kann dir helfen. Und das Zweite ist, Partizipation ermöglichen. Teilhaben lassen an Entscheidungsprozessen, teilhaben lassen an Ideen und auch mal, egal wie abstrus mir manche Ideen vorkommen, und das merke ich schon, dass ich manche Sachen sage, okay, das würde ich niemals so machen, das finde ich absolut schrecklich, dann auch den Schritt zurück zu sagen, wisst ihr was, an sich haben sie sich gut durchdacht und das könnte sogar vielleicht funktionieren. Und solange man dann keinen großen Schaden hat oder das nicht zwangsläufig wahrscheinlich in so einem großen Fehler resultieren würde, dann heißt das auch für mich, Augen zu und die Leute mal machen lassen. Und wenn es nachher gut funktioniert hat, dann habe ich sogar wieder was Neues gelernt, was vielleicht sogar besser war als vorher. So, und dann weiß ich, wie man zukünftig die Sachen besser macht. Und das sind so diese, finde ich, zwei wichtigsten Geschichten, um die Rahmenbedingungen zu setzen.
Das Letztere ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das ist, glaube ich, das, wo man sich selber auch immer wieder hinterfragen muss, wie viel Spielraum will man eigentlich geben, kann man geben? Wir haben das ja mit unserer MBV-Jugend ja ähnlich angestoßen. Und da war immer im LSB dann die Aussage, man hat einen wohlgesteckten oder wohlbehüteten Schonraum, wo sich eben junge Menschen probieren können. Das heißt, eben die Leitplanken sind da klar gesetzt, der Rahmen und zum Beispiel auch ein gewisses finanzielles Budget. Und sie können damit wirklich ihr Projekt, ihre Idee umsetzen. Und es ist einkalkuliert und es entsteht kein Schaden, wie du gerade sagtest. Ja. Ne? Weil es darf nicht als Schaden überhaupt erst gesehen werden, sondern es muss etwas sein, wo sie Erfahrungswerte sammeln und wo sie selber ja beteiligt sind an einem guten Prozess, auch wenn das Projekt vielleicht scheitert. Sie werden für das nächste Projekt ja deutlich mehr mit rausnehmen und deutlich schlauer und anders an die Sache rangehen durch eigene Lernprozesse.
Ja, jetzt ist aber die Frage, was ist denn jetzt nochmal inhaltlich geplant bei euch? Also jetzt haben wir grundsätzlich die Philosophie verstanden und ich glaube, einen guten Einblick bekommen in die, ja, was du mit Quakenbrück machst und wie so deine eigenen Gedanken dazu sind. Und ich finde das auch total, ja, auch erstrebenswert, wenn man da mit jungen Leuten so umgehen möchte und kann. Nichtsdestotrotz, du hast dieses Projekt geplant, du bist dabei, das umzusetzen und vielleicht willst du uns zu dem Projekt mal ein paar Details nennen. Und Vielleicht kommen wir im Anschluss auch auf die Schnittstelle zum NBV.
Das wäre super, weil ich glaube, ich müsste das Projekt erstmal beschreiben, weil wir haben schon stundenlang darüber telefoniert, aber ich bezweifle, dass alle Hörer wissen, von welchem Projekt wir sprechen. Und zwar versuchen wir in Quakenbrück so eine Art Trainerausbildung und Trainer-Mentoren-Programm zu machen. Ist ein bisschen angelegt an die Rookie-Trainer-Ausbildung des NBV, also sehr niederschwellig, sehr praxisorientiert, dass man dann das vermittelt. Und ein wenig an die Nachwuchstrainerausbildung der Easy Credit BBL, wo ich jetzt auch Teilnehmer bin, wo man dann Trainer einfach lange begleitet, man Ansprechpartner hat und man nochmal Impulse außerhalb des klassischen Trainers oder des Trainerdaseins bekommt. Und dieses Projekt wollen wir jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Das heißt, wir versuchen uns auch mit Jugendtrainern oder jungen Trainern aus anderen Vereinen zusammenzuschließen. Da haben wir mit anderen Vereinen Kontakt aufgenommen und sind sehr interessiert daran. Dann können wir auch von so kleineren, ja, es klingt immer so fies, wenn ich das sage, aber kleineren Dorfverein, dann können wir denen auch etwas Positives zurückgeben, sagen, hey, wir helfen euren Leuten, wenn ihr Leute habt, die sich engagieren bei euch, wir begleiten euch oder wir begleiten eure Trainer, helfen euch dabei, die auch gut in eure Vereinsstrukturen mit zu integrieren, sodass die Dropout-Quote im Kinder- und Jugendtrainerbereich oder auch generell im Kinderbasketballbereich immer geringer wird, weil letztendlich profitieren dadurch alle. Und das ist dann für jetzt als Projekt für ein Jahr erstmal angelegt, vor allen Dingen, wo wir dann mit ja, den klassischen Trainergeschichten machen, wie machen wir Training, welches Faktenwissen steht denn dahinter, ne? Wie verhält sich denn meine Zielgruppe überhaupt, hinzu, wie gestalte ich das Training von der generell, ne? Was leite ich selber aus diesen Voraussetzungen ab, wenn ich weiß, Kinder wollen lernen, ich muss bei Kindern Rahmenbedingungen setzen, dann heißt das für mich, wenn ich ein kindgerechtes Training gestalten muss, ich muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie lernen können. Wie schaffe ich denn das? Welche Methoden gibt es dafür? Welche anderen alternativen Konzepte gibt es auch, wenn wir über den Tellerrand gucken? Wie machen das manche andere Sportarten? Wie kann das alles zusammenhängen? Und dann geht es halt auch schon viel ins Coach-to-Coach und einfach ausprobieren. So, und dann regelmäßiges Feedback, das ist wichtig, die sollen alle Jugendgruppen leiten oder Sportgruppen leiten, von einem oder ja mit zwei gleichzeitig zusammen. Das ist heutzutage ein Vorteil, dass meisten Jugendlichen immer was zu zweit machen wollen oder zu dritt. Und dann fahren wir auch mal dahin und schauen uns mal eine Trainingseinheit an. Oder lassen uns eine Trainingseinheit filmen und wir geben dann nachher mal Videofeedback und sagen, hey, schau mal hier, Ecke links, du hast super viele Kinder, die zeitgleich stehen. Immer wenn Kinder stehen, ist das eine Möglichkeit, dass sie da was anderes machen, weil Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes und so weiter ist relativ kurz. Und das hängt da so alles mit zusammen. So wollen wir dann das ein bisschen kombinieren, ne? Das Fachliche aus so einer Trainerausbildung, dieses Begleitende, wenn wieder eine Easy Credit BBL mit außergewöhnlichen Lerninhalten, also die nicht Standard sind für eine Trainerausbildung, aber auch dieses intensive Begleiten, wie das jetzt im NBV My Mentor Programm angedacht war. So ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau daraus machen und auch was Sportmanagement angeht, so ein bisschen drin, weil wenn wir ins Dorfverein leben, gucken, einfach nur so, da sind leider nicht so viele Leute, die sich engagieren und von denen wird sehr viel erwartet. Und wenn ich mal an mein erstes Turnier denke, was ich geplant habe, das war für mich ein Heidenaufwand. Wenn ich jetzt Turniere plane oder Veranstaltungen plane, kriege ich das innerhalb von 10, 20 Minuten sozusagen fertig. Und wenn man die Leute da ausbildet, dass sie jetzt genauso eine Routine drin kriegen, dann ist viele Sachen auch nicht mehr so aufwendig und dann sind wir wieder bei Arbeitseffizienz. Genau. Und da ist dann der Übergang auch zum NBV, weil auch schon viele Lerninhalte, Lernmaterialien da sind, dass wir die Sachen angleichen an die Lehrinhalte des NBVs, vom Landessportbund, sodass man auch da, wenn man dieses Programm bei uns durchläuft, dann mit dir, Johannes, dann sprechen kann und sagen kann, guck mal, die haben bei uns das Laufen, was kann man denn jetzt anrechnen lassen für zum Beispiel die C-Trainer-Lizenz? Und das ist halt dann auch noch ein Benefit für die Leute, weil das ist dann nicht mehr so nur on top, sondern es ist auch für die Jungs nachher. Die haben nachher was Zertifiziertes in der Hand, was doch heute in der heutigen Zeit immer wichtiger ist, dass man irgend so ein Scheinchen hat. Und das ist dann so die tolle Sache. Also ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen verständlich ausgedrückt, was wir hier bei uns planen oder versuchen durchzuführen. Ne? Und falls nicht, fragt doch mal nach. dann kann ich es gerne nochmal versuchen, besser zu erklären.
Letztendlich seid ihr ein sozusagen Stützpunktverein oder regionaler Verein, der unsere MyMentor-Idee vorträgt und zusätzlich um ein paar Punkte noch ergänzt, zum Beispiel auch aus dem Bereich der Rookie-Trainer-Ausbildung und so weiter. Und ich finde, dass das grundsätzlich eine tolle Sache ist und eben auch unterstützenswert in den Bereichen, dass wir sagen, okay, wir finden dann einen Weg, wo wir gewisse Sachen von euch dann entsprechend auch anerkennen können als Vorqualifikation in der Trainerausbildung. Das vor allen Dingen deshalb, weil wir jetzt im Hintergrund schon uns austauschen, wie das Ganze inhaltlich auch aufgebaut ist, ne? Also du machst nicht deine eigenen inhaltlichen Rahmenplan, sondern du orientierst dich letztendlich bei uns an den Inhalten aus dem Rookie-Trainer, aus den Inhalten von MyMentor und auch der C-Ausbildung. Und dadurch tauchen dann die Inhalte bei dir auch wieder auf. Und dann ist es kein Problem, das auch entsprechend zu verknüpfen. Und für dich natürlich auch praktisch, weil du dir das nicht alles noch doppelt erarbeiten musst. Für uns natürlich aber auch praktisch, weil ihr seid Multiplikator dann in dem Bereich und könnt den Grundgedanken auch so weiterführen und das bisschen individuell noch anpassen. Und das ist also das zur Kooperation auch, die jetzt dann da entstanden ist. Und ich vielleicht, wer weiß, ergeben sich auch der ein oder andere Verein, der sagt, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Idee und vielleicht kommt noch der ein oder andere Verein aus Niedersachsen dazu und möchte das auch in etwa durchführen und dann soll er einfach mal Kontakt mit uns aufnehmen.
Das wäre super. Also dann hätten wir ja denn diesen Multiplikator-Gedanken.
Ja, das ist ja auch eine Methode, also über die man ernsthaft nachdenken muss. Und wir tun das ja auch an verschiedenen Stellen. Und dass du da auch auf uns zugekommen bist, ist für uns ja auch ein Glücksfall tatsächlich. Wir müssen eigentlich überlegen, wie man das verteilt ein bisschen über Niedersachsen an ein paar anderen Stellen auch umsetzen kann. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ja letztendlich, dass die Ressourcen da auch verfügbar sind und vorhanden sind. Du machst es hauptamtlich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wir haben so ein ähnliches Mentoring-Programm mal 2005, 6, 7 gemacht mit den Linden Dudes. Der Marco Lutz und ich, ja, Schiedsrichter- und Trainerbegleitung. Aber es ist am Ende an manchen Stellen gescheitert, vor allem bei dem Schiedsrichterteil, weil das Ehrenamt das nicht so begleiten konnte. Und bei mir im Trainerbereich, das hat mich begleitet, ist es dann mit einem Jahr Verzögerung gestartet, aufgrund beruflicher Veränderungen, die ich dann hatte. Und wenn man es schafft, an mehreren Standorten, vielleicht dann auch nochmal die Bundesliga-Standorte hier, besonders in den Fokus gefasst, durch diese Schnittstelle zur Easy Credit BBL, zum DBB mit dieser Mini-Trainer-Ausbildung, die da im Speziellen ja ist. Das ist ja auch was wir schon an anderen Schnittstellen im Mini-Bereich versuchen, irgendwie zu nutzen, was der DBB auch wieder gerne möchte. Und das ist ein Riesenpotenzial, wo wir hier eigentlich auch so einen kleinen Leuchtturm schaffen können mit euch, um das mal durchzuexerzieren und zu sagen, okay, hat funktioniert und jetzt machen wir es da und da auch.
Genau, und das wäre halt auch so ein Wunsch, wenn die Bundesligisten sich, wie Johannes das sagte, als Stützpunkte verstehen für solche Sachen. Vor allen Dingen kann das eine gute Sache sein, weil davon, von so einem Programm profitieren alle, insbesondere wenn man auch auf andere Vereine zugeht. Wir sind hier ein Flächenland in Niedersachsen und es gibt, ja, manche Bundesligisten haben Glück, wie zum Beispiel Göttingen, die leben in einer relativ großen Stadt mit einem großen Einzugsgebiet, würde ich jetzt einfach so frei raus behaupten. Vielleicht ist es gar nicht doch so, aber rein vom Geografischen her. Göttingen hat eine große Stadt. Quakenbrück ist mit knapp 13.000 Einwohnern sehr klein und wir müssen über Kooperationen gehen. Und was haben natürlich kleinere Dorfvereine? Die haben immer Angst, dass der große Bundesligist kommt und wir schnappen euch eure Spieler weg. So, und wenn wir dann aber auf die Vereine zugehen und sagen, hey, wir helfen euch, eure Trainer besser auszubilden. Wir helfen euch da bei der Integration eurer Ehrenamtlichen. Wir können die mitbetreuen mit euch in enger Absprache, weil wir einfach die hauptamtlichen Kapazitäten haben. Dann ist es auch so ein bisschen, wir nehmen nicht einfach Spieler weg, sondern wir geben euch was und irgendwann ab JBBL müssten wir uns vielleicht darüber unterhalten, ob sie aus ihrem Heimatverein gehen. Aber dann haben die Vereine immer noch was von uns als Gegenleistung. Und das ist halt, glaube ich, extrem wichtig, dass wir nicht anfangen, oder also wir dürfen nicht mehr wie früher, wir sind der Bundesligist, wir nehmen alle Spieler weg, die wir brauchen, damit unsere Mannschaft möglichst gut sind, weil im Umkehrschluss passiert dann, die kleineren Vereine, aus denen die Spieler kommen, warum sollten die gute Arbeit leisten? Da muss man so ein bisschen in Vereinsdenken zurückgehen. Wenn ich noch weiß, dass alle meine guten Spieler weggelaufen, wir können uns ja nie etwas aufbauen. So, sondern alle, die gerade auslaufen können, werden vom Großen abgeworben. Und das ist, glaube ich, eine große Hemmschwelle für Vereine, dann ihre Arbeit dann doch so intensiv fortzuführen, wie sie es denn gerne vielleicht machen müssten, wenn sie wissen, ja, die werden nicht bei uns spielen.
Was natürlich da, jetzt muss man die richtigen Schritte gehen. Das, was wir mit MyMentor machen, auch mit dem Rookie-Trainer, was ihr jetzt über euer Projekt dazu beitragt an der Stelle, speziell in eurem Bereich in der Region, das ist doch im Prinzip die Schaffung von Multiplikatoren. Wir wollen junge Menschen zu Trainern ausbilden. Und da müssen wir, sag ich, derzeit wirklich auch auf Masse gehen. Das heißt aber nicht, dass wir bei der Quantität auf Qualität verzichten müssen. Wir haben die Konzepte mittlerweile so gut ausgearbeitet. Und wie du auch das ganz am Anfang sagtest, von der Art, wie die Herangehensweise ist, um die Kinder und Jugendlichen zu begeistern. Das ist doch der Schlüssel, dass wir da jetzt in alle Vereine gebündelt Multiplikatoren reingeben, die gut ausbilden, niedrigschwellig, leicht zugänglich. Das macht Spaß, die kommen gerne wieder, wollen sich fortbilden. Wir fördern da ja auch junge Menschen in ihrem Lernverhalten. Und die wiederum sollen ja dafür sorgen, dass ganz viele kleine Kinder Lust auf Basketball haben, weil wir gutes Personal haben. Weil nicht der, der rumschreit auf dem Fußballplatz, allein weil er schon über 110 Meter vielleicht auch mal wirklich schreien muss, hast du bei uns in der Halle eine ganz andere Mentalität. Ja, mit Ruhe agieren und diese Beziehungen aufbauen und Kinder für diese Sportart gewinnen. Und da müssen wir auch, und da sehe ich immer die Kontroverse zwischen Leistungssport und Breitensport, wir müssen es schaffen, neben natürlich der Talententwicklung ganz, ganz viele junge Kinder und Jugendliche in den Sport zu bringen, weil die bilden später die Basis, die das gesamte System trägt, in den Regionsklassen, Regionsligen und Landesligen, also wirklich so in dem Breitensportbereich. Das finanziert ja im Grunde das ganze Verbandswesen im Bereich der Trainerausbildung wieder Multiplikatoren und dann auch irgendwo, was ja auch immer ein Ziel ist, Spitzensport, dass wir als Verband Nationalspieler stellen, aber dass wir in den Bundesliga-Standorten eigene Talente haben mit einer Identifikation aus der Region, am besten noch mit deutschen Trainern, das ist ja dann auch noch mal ein Thema für sich, eben auch an Spitzentrainerpositionen. Ne?
Richtig, aber auch die Kinder, die man dann anwirbt, man muss gleichzeitig mit den Vereinen zusammenarbeiten, damit die Vereine vor Ort, wo die Trainer sind, die entsprechenden Rahmenbedingungen haben, dass auch die Kinder langfristig bleiben wollen, weil wenn wir auch jetzt hier schauen, die meisten Kinder, Jugendlichen gehen mit der Ausbildung, also wenn wir Leute zur Ausbildung hier bleiben, super, aber für das Studium müssen sie die Stadt verlassen. Das heißt, als ne, kleiner Dorfverein ist meine Zielgruppe an Trainern vielleicht für 3 Jahre. Ich kann in der 10. Klasse vielleicht jemanden anfangen, einen auszubilden, den dann über 3 Jahre oder 2 Jahre begleiten und dann im 3. Jahr begleitet er schon wieder den ersten neuen, um den sozusagen ein bisschen abzuwerben oder anzulernen. Aber da müssen wir helfen, auch den Vereinen die Unterstützung zukommen lassen, dass wir diese Rahmenbedingungen Ehrenamtskultur machen. Weil letztendlich steht und fällt damit das auch, wie erfolgreich diese Anwerbung. Was bringen mir 150 Kinder in der Halle, wenn ich nicht genug Kinder Trainer habe, die das gut weitermachen? Wenn die Kinder verärgert gehen, das erzählen die ihren Freunden, das erzählen die ihren Eltern. Und dann ist der Buschfunk sehr, sehr schnell und dann haben wir uns ein größeres Eigentor geschossen, als wir lachen können. Weil das dauert dann 2, 3 Jahre, bis das Vertrauen wieder da ist. Und dann haben wir super ausgebildete Trainer, aber keine Kinder oder keine Eltern, die das Vertrauen haben, ihre Kinder dann zu uns zu senden. Und da ist Basketball leider immer noch eine Randsportart. Wir sind leider nicht König Fußball, wo uns die Kinder dann zuläuft und wo wir dann knapp 90% wieder verlieren können, weil es kommen wieder neue Leute nach. Das ist, finde ich, muss man immer mit berücksichtigen bei diesen ganzen Projekten. Oder auch die Trainer, die wir ausbilden, das ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Und wenn die nach 2 Jahren wegen der Strukturen keinen Bock mehr haben, weil eingefahrene Vorstände, keine Partizipationsmöglichkeiten, Ideen, kein Veränderungswille oder Anpassungswille, dann hören die auch wieder frustriert auf, erzählen das wieder ihren Freundinnen und Freunden und dann haben wir wieder das Problem, neue Leute zu finden. Und da kann man nicht immer alles so, finde ich, klar trennen, sondern das eine bedingt mit das andere. Klar muss man irgendwo einen Einstieg machen und beginnen, aber gleichzeitig muss man auch gucken, dass man die anderen Sachen mitgibt.
Ja, also da ist ja auch, sind wir ja als Verband auch nochmal gefragt, wenn es um das Thema Sportentwicklung geht und Vereinsentwicklung. Da haben wir natürlich den LSB im Rücken. Wir hatten ja vorhin schon mal auch über Rahmenbedingungen gesprochen im Verein. Ich meine, die Frage an dich wäre jetzt, denk dir mal kurz einen Beispielverein und sag mir, welche Rahmenbedingungen oder was musste man verändern, damit es dort besser klappt? Muss gar nicht mal, dass man den nennt, aber ich glaube, die größte Herausforderung wäre wahrscheinlich, wir bilden junge Trainer aus, aber wir brauchen ja eigentlich die Trainer, die, sagen wir mal, dort irgendwie gesettelt sind. Also wir können nicht nur sagen, junge Trainer, sondern es muss ja auch möglich sein, dass da Menschen ab 30 plus sind, die in dem Ort leben und auch erstmal da eigentlich 30 Jahre bleiben, oder?
Richtig, das wäre der Wunsch dahin. Und dann muss man schauen, warum engagieren sich denn die Menschen in dem Alter letztendlich? Weil sie selber positive Erfahrungen gemacht haben mit dem Verein. Das ist ein Grund. Weil ihre Kinder da spielen. Das ist ein weiterer Grund. Und wenn viele ziehen weg, studieren und kommen nach 10, 20 Jahren, wenn sie eine Familie gründen wollen, meistens wieder in die Nähe ihres Heimatortes zurück. Und wenn die dann in ihrer jungen Zeit gute Erfahrungen gemacht haben, engagieren die sich auch wieder. Und das ist natürlich sehr lange gedacht. Deswegen wäre dieser mittel- oder kurzfristige Einstieg, Eltern zu generieren, die Kinder im Verein haben. Und die, wo Kinder dann spielen. Da gab es, ich glaube, es gab eine Mini-Convention in Frankfurt 2015, schon eine ganz lange her, ganz lange Zeit her, glaube ich. Aber da gab es das Projekt Aussie Hoops. Also die, wie Australien es schafft, die haben ja noch mehr das Flächenproblem. Da kommen dann Trainerinnen, die in sehr vielen Sachen bereit sind, sagen, okay, wir unterstützen euch jetzt ein halbes Jahr lang. Wir sind ein halbes Jahr vor Ort. Und ihr müsst uns danach, in einem halben Jahr sind wir weg. Und wenn ihr wollt, dass es für eure Kinder weiterläuft, müsst ihr euch mit engagieren. Und dann werden Eltern sozusagen ja, mit einbezogen oder andere Leute. Und das ist auch so eine Idee, wie man sagen kann, dass Sachen angereizt gesetzt werden können.
Ja. Ja, also das ist ja auch, das befürworte ich ja auch sehr stark, weil gerade, und deswegen bin ich immer kein Freund davon, dass du bei einem Basketballverein im Quereinstieg, diese Anfrage hatte ich in meiner Vereinslaufbahn auch ein paar Mal, so eine U16. U16 männlich, U16 weiblich. Die wollten dann eine Mannschaft melden und einsteigen. Und das haben wir dann sein lassen, weil du hast sehr viel Aufwand damit. Ich sage dann eher, bei den Minis ist es so, da sind die Eltern dabei, die kannst du dir für das Ehrenamt und für die Aufgaben mit ranziehen, mit erziehen und mit einbinden. Weil am Ende muss sich jeder Verein auch die Frage stellen, ist es ein Dienstleistungsverein, der sich hauptamtliches Personal und damit eine gewisse, das Abdecken von gewissen Aufgaben leisten kann? Oder bist du ein Engagementverein, der, also wirklich dann auch ein kleiner Verein, der nur vom Engagement lebt und wo das klar sein muss, wo du auch vielleicht die genau da erstmal mit den Rahmenbedingungen anfangen musst. Du hattest von Vorstand gesagt, die Vorstände müssen keine Patriarchen sein, sondern das müssen welche sein, es müssen Projektleiter sein, die Dinge zulassen, wie du das vorhin einem Beispiel der kleinen Projekte auch genannt hast.
Genau. Das würde ich auch so unterschreiben. Und da ist dieser gesellschaftliche Wandel oder dieser Wandel, der braucht seine Zeit. Und nur wenn man stetig dagegen, ja, also da mitgeht und versucht, wieder neue Impulse zu setzen und weiter sehr ermüdend immer dagegen, also mitmacht, dann wird sich irgendwann was in der Vereinslandschaft verändern. Ich glaube, Danny, du kennst das auch gut aus deinen ganzen Sitzungen, die du dann hast mit den einzelnen Bezirksvertretern oder, ne? Dass es da doch Widerstände gibt.
Ja, ich will, also Widerstände würde ich erstmal gar nicht sagen. Das klingt natürlich immer so, also das hört man auch ganz oft und dann wird da auch sehr, also gibt es auch Begriffe wie Bezirksfürsten und natürlich, es gibt Vorbehalte und es gibt erstmal auch eine positive Angst vor dem Neuen. Das muss man auch zugestehen. Das ist jetzt jahrelang lief das so. Das ist wie der Trainer, der sagt, ich mache das seit 20 Jahren so, die Methode. Sind natürlich alle, die im Ehrenamt sind, lange dabei und kennen natürlich den Ablauf. Das ist so. Es ist dann schwierig, sich auf was Neues einzulassen, weil es ist Hobby und Ehrenamt. Das heißt, man hat sich das irgendwie schön gemacht und es funktioniert. Trotzdem ist es immer wichtiger, dass man auch solche Dinge natürlich mal hinterfragt, auch Prozesse, was wir, glaube ich, sehr intensiv gemacht haben. Ich glaube, da haben wir auch im NBV echt das Ehrenamt sehr stark strapaziert in einem positiven Sinne. Sie haben ja am Ende auch an vielen Stellen wirklich sehr gut mitgearbeitet und sehr engagiert. Und am Ende muss ich sagen, es ist immer eine Frage der fachlichen und inhaltlichen Argumente. Und wenn jemand das verstanden hat, und es braucht dann vielleicht manchmal auch 2, 3, 4 Wochen oder auch mal ein halbes Jahr, bis das durchdrungen ist, weil derjenige im Ehrenamt nicht jeden Tag damit Zeit hat, sich auseinanderzusetzen. Ich tue das 40 Stunden in der Woche und auch darüber hinaus, ja, und denke das die ganze Zeit. Da kann ich nicht erwarten, dass andere das auch sofort verstehen. Das ist Teil, das müssen wir akzeptieren, das braucht Zeit. Und das ist auch immer dann, wenn wir rausgehen an kleine Vereine, bis wir da mit unseren Projekten dann auf offene Ohren stoßen, kann das durchaus manchmal länger dauern. Aber hängt immer von den Individuen ab. Ne? Aber grundsätzlich finde ich, ist das aber auch, ich weiß nicht, wie es dir geht damit, ja eine Riesenherausforderung, weil du eigentlich mit unheimlich vielen Menschen zu tun hast und da selber immer wieder, wie du es auch vorhin sagtest, du lernst ja permanent dazu, weil du selber auch nochmal eine neue Methode brauchst, eine neue Strategie brauchst, um auch von deinen guten Argumenten und deinen guten Methoden zu überzeugen.
Ja, das ist richtig. Also da wollte ich mit Widerständen, das hast du hervorragend beschrieben, was ich mit Widerständen meinte. Also das war vielleicht nicht so gut ausgedrückt, deswegen. Aber genau so ist es. Es dauert Zeit, kostet immer Zeit und wichtig ist deswegen stetig daran zu arbeiten.
Ja, das ist, und man darf auch nicht vergessen, finde ich, wenn man mal über die gesamte Gesellschaft immer drauf guckt und oft diskutiert, es ist alles sehr schnelllebig und ich finde, man hat es eigentlich ganz, ganz gut in diesem Kontext, dass man Dinge an manchen Stellen schnell und gut umsetzen kann, auch so mit eigenen Zielsetzungen. Und gleichzeitig settelt das so ein bisschen, dass das das Tempo rausnimmt und das entschleunigt. Auch wenn man sich eben im ersten Moment wahrscheinlich ärgert und man möchte es gerne jetzt umsetzen, aber die eine oder andere Schleife ist manchmal auch besser, als man das vorher gedacht hat. Und dann kommt wirklich was Gutes raus und dann gelingt auch die Partizipation, also die Teilhabe. Weil das darfst du immer nicht vergessen. Es darf nicht auf der Strecke bleiben.
Korrekt. Das Partizipation würde ich als wichtigsten Faktor nennen. Und wenn man da es schafft und wenn man dann jetzt auf diese Vorstandsebene denkt, wenn man es da schafft, die jungen Menschen einzuladen mit ihren Ideen, die Projekte zuzulassen, Ideen zuzulassen und sich einfach mal anhört, was die sich wünschen oder was sie zu sagen haben und das dann versucht zu machen, ist es perfekt, aber ich glaube, das erfordert auch immer ein bisschen dieses, wie sagtest du so schön, Angst vor dem von Neuerungen, ein bisschen Mut, das zuzulassen, weil man doch immer im Worst-Case-Szenario denkt und was passiert, wenn alles schief geht oder es nicht funktioniert, aber vielleicht da mehr Mut zu, mir einfach mehr Mut zuzulassen, so, das
ist ganz gut. Definitiv.
Und jetzt crashe ich das mal, euren schönen Dialog. Wichtig, dass auch bei ehrenamtlich geführten Vereinen wir im NBV mit Rat und Tat beiseite stehen und nicht nur bei Ehrenamtlichen, auch bei Hauptamtlichen. Jan-Erik, du hast es ja schon auch gesagt, was wir da in den letzten Wochen auch für lange Telefonate hatten. Ich glaube, das eine war bei weitem über eine Stunde, allein über das Projekt. Und das ist der Service, den wir bieten und das auch in der aktuellen Zeit. Und ich glaube, dass wir da, wo wir vielleicht das Wissen oder einen gewissen Wissensvorsprung einfach haben, weil wir uns ständig damit beschäftigen, dass wir den auch sehr, sehr gerne weitergeben. Und das will ich an der Stelle nochmal zu Protokoll geben.
Und das ist auch ein super Angebot. Also habe ich, glaube ich, auch in dem Gespräch mehrmals erwähnt, dass ich den NBV als einen sehr serviceorientierten Verband empfinde, die immer versuchen, das Beste sozusagen für ihre Mitglieder, ne? Dass es da wirklich so schön um die Sache geht, dass wir da vorankommen und dass wir dann Lösungen finden, wie das alles zusammen funktionieren kann. Das freut mich immer.
Ja, danke für das Kompliment. Das nehmen wir mal mit auf unsere Reise für die Zukunft. Ja, aber du bist auch ein Teil davon. Das darf man auch nicht vergessen. Du bist mittlerweile Mitglied der Mini-Kommission.
Genau,
das heißt, richtig. Du trägst ja auch deinen Teil im Ehrenamt an der Stelle nochmal dazu bei. Und das ist ja auch ein Weg. Da sind wir wieder bei Partizipation, den wir ja immer mehr jetzt an noch mehr Stellen gehen. Von daher möchte ich das Danke da auch nochmal an dich schon mal zurückgeben.
Ja, das mache ich gerne. Es macht viel Spaß, sich da zu engagieren. Mit einem wichtigsten Faktor, ne? Spaß, dass die Leute Spaß an dem haben, was sie tun. Ne?
Ja, das ist die Hauptmotivation fürs Ehrenamt, immer wieder, wenn man sich diese Auswertung anguckt. Ne?
Haben wir über Rahmenbedingungen gesprochen und dann ist das, schafft Rahmenbedingungen, dass die Leute Spaß bei der Sache haben und dann ist das vielleicht mit die wichtigste Rahmenbedingung, die wir schaffen müssen als Trainer. Und so verstehe ich mich auch ein bisschen als Trainer im Kinderbereich. Deswegen fließt auch so ein bisschen dieses Projekt ein, dass wir den Leuten beibringen, wie schaffe ich Rahmenbedingungen. Wenn ich Rahmenbedingungen schaffe und dafür sorge, dass das innerhalb dieses Rahmens läuft, dann kann man daraus alles entstehen lassen, wenn der Rahmen richtig gesetzt ist. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was bei manchen noch ankommen muss, dass viele Sachen über den Rahmen besser zu steuern sind, als über das selber mit in der, zum Beispiel mit drin sein oder Anweisungen geben, sondern der Rahmen ist das Entscheidende, glaube ich.
Ja, schön. Das hat Spaß gemacht, wo das wir stimmt. Noch bei Rahmenbedingungen sind.
Ja, so viel zur angepeilten Zielmarke, ne?
Genau. Ja,
minimale Abweichung. Ja. Aber da gab es schon längere Podcast-Folgen.
Wenn der Flow da ist und die Themen stimmen, dann darf man das nicht ausbremsen. Gut, dann sage ich danke.
Immer gerne, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Joe. Ich bedanke mich auch, schließe ich mich an. Und Jan-Erik, du weißt ja sowieso, wenn was ist, dann meldest du dich, die anderen auch. Und ich freue mich auf das Projekt in Quakenbrück und bin gespannt, wie das anläuft und was daraus entsteht.
Ich auch. Das ist die Frage nachher, wie läuft es? Also wenn alles gut läuft, versuchen wir jetzt mit den ersten Leuten dann im Anfang Sommerferien eine Woche Bootstour auf dem Eiselmeer zu machen, um dann die ersten Impulsvorträge und die ersten fachlichen Sachen zu vermitteln. Bin gespannt, ob wir das überhaupt dürfen oder ob wir dann doch noch mal ein bisschen alles verschieben müssen oder noch mal umplanen müssen. Aber an sich freue ich mich dann auf diese Sommerwoche, ne? Wenn es dann soweit ist.
Ja, dann drücken die Daumen auf jeden Fall. Die Entwicklungen gehen ja ein bisschen in die Richtung und dann bin ich gespannt, was ihr berichtet.
Ja, genau. Und auch das, wobei ist nur so ein kurzer Einwurf noch, es gibt ganz viele Stiftungen, die auch solche Programme unterstützen und die Antragstellung ist bei manchen Stiftungen auch sehr unkompliziert. Das heißt auch dafür kleinere Vereine, das ist dann eine DIN A4-Seite, die man dann ausfüllt für einen Antrag und hinterher schreibt man genauso eine DIN A4-Seite als Projekt WEDA, die viele Sachen unterstützen. Also das ist auch nochmal, glaube ich, bei viel scheitert es ja an Ressourcen und man weiß, wo man dann nachfragen kann, was man kriegen kann irgendwo. Nimmt es auch schon wieder eine ganze Menge an Bedenken, würde ich sagen.
Welche Stiftungen sind das?
Wir finanzieren so zum Beispiel unser Projekt einmal über die Lotto Sport Stiftung.
Ja, gut.
Mhm. Die ist sehr groß, ganz bekannt. Ich habe das sieht man jetzt ja gar nicht, es gibt so einen schönen Wegweiser, Stiftung und Sport in Deutschland, einen Wegweiser. Den kann man kostenlos über die Sportstiftung beziehen und dann gibt es je nach Region ganz viele verschiedene Stiftungen, aber auch manchmal Stiftungen abseits des Sports. Der deutsche, der Landesjugendring zum Beispiel, weil es dann Richtung Kinder- und Jugendbildung geht, die sind immer gerne dabei, Sachen zu unterstützen. Waren bis jetzt auch sehr, sehr, alles sehr unkompliziert. Und dann kann man das einfach gut machen. Also da gibt es für fast alles was. Es gab letztens, glaube ich, noch die, da haben unsere, wir haben ein Jugendparlament in der Samtgemeinde hier bei uns. Also das ist praktisch das, was man versucht, wie eine Sportjugend, haben sie dann als Parlament gemacht, im Politischen. Und die haben sich an die Heinrich-Dammann-Stiftung gewandt.
Ja, kennen wir auch.
Mhm. Genau, die haben dann auch eins oder zwei ihrer Projekte mitgefördert. Also das ist schon ganz interessant, was man dann alles an Möglichkeiten hat. Man muss halt wirklich und einmal jemanden kennen, der da ein bisschen durchblickt und dann geht das sehr unkompliziert.
Aber das ist für die Rahmenbedingungen auch nicht schlecht, dass du eigentlich ein Talent findest im Ehrenamt, das sich genau um sowas kümmert. Das geht auch. Aber da können wir auch nochmal Unterstützungsleistung bieten, weil die Stiftung, die du jetzt genannt hast, bedienen wir ja auch. Also die Dammann hatten wir mal probiert, aber das ist in Hildesheim sitzt sie, ne?
Genau.
Aber nichts bekommen in dem Projekt, aber das ist auf jeden Fall ein Weg, ja.
Genau, ich glaube, unser Jugendparlament wurde an die Tochterstiftung oder Schwesterstiftung verwiesen. Also die haben auch an die Heinrich Dammann gesagt, die hat gesagt, ja, nee, für uns passt das nicht so gut, aber die nächste.
Das ist das Wichtigste ist, mit den Stiftungen reden, in Dialog. Die wollen das Geld loswerden, die müssen das Geld loswerden. Und die geben dir schon den Hinweis, wo du dich sonst melden sollst, so dass es auch stimmig ist mit den Inhalten. Ne?
Und das Tolle oder dieser Hinweis, weil es unser Jugendparlament war, da sitzen auch hauptsächlich Leute U27, eigentlich nur Leute U27 drin. Und die meisten sind sogar knapp 18 oder unter 18, die da mitwirken. Und ich glaube immer, wenn es Jugendliche schaffen, sich mit solchen Prozessen und Prozederen auseinanderzusetzen und da erfolgreich zu sein, dann schafft das eigentlich jeder. Das ist so,
ja,
so ein bisschen mein Grundstatement.
Ja, das stimmt. Gut. Ich muss mal zum Kindergarten.
Ja, dann, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die interessanten Einblicke. Und wir sagen mal, oder ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Und ja. Vielleicht auch irgendwann mal wieder mit Kilian, Erik.
Vielen Dank, würde mich freuen.
Wie das Projekt angelaufen ist.
Klar, gibt es dann einen Zwischenstand irgendwann. Ja.
Gut, dann macht's gut.
Macht's
meine
gut.
Seite aus und bis bald.
Bis bald. Macht's gut, ciao.